Wissenswerte. Ein Inforadio-Podcast.
In den nächsten Minuten soll es hier gehen um die Charité, eine der größten Universitätskliniken in Europa, das älteste Krankenhaus Berlins. Ihre lange Geschichte stand ja bereits im Mittelpunkt von bislang zwei ausgesprochen erfolgreichen Serien im ARD-Fernsehen. Heute Abend dann startet die dritte Staffel und dabei geht es um die Zeit des Mauerbaus, als das Klinikum zum unmittelbaren Grenzgebiet wurde. Bei unserem Telefon begrüße ich Herrn Rainer von der Charité, Rainer Herren vom Charité-Institut für Geschichte der Medizin. Der hat nämlich die Filmemacher fachlich beraten. Guten Tag, Herr Herrn.
Ja, guten Tag.
Mauerbau 1961. Welche Bedeutung hatte das für die Charité?
Oh, das hatte eine Bedeutung in vielerlei Hinsicht. Zunächst einmal eine Beruhigung, denn zu verzeichnen war bis 1960 eine starke Ärzteflucht. Stellen Sie sich vor, allein 180 Ärzte sind bis 1961 oder haben bis 1961 die Charité verlassen. Bei einer Besatzung oder bei einer Besetzung von ungefähr 500 ärztlichen und wissenschaftlichen Mitarbeitern. Sie müssen sich vorstellen, dass da einige Kliniken sogar befürchtet haben, Notbetrieb anmelden zu müssen. Sozusagen allein aus der personellen Perspektive. Zum Zweiten ist die Charité natürlich durch ihre Lage prädestiniert gewesen. Sie war direkt an der Grenze. Das heißt, Charité-Grenze ist Staatsgrenze. Zum Dritten war es die Versorgungslage. Sie müssen sich nochmal vergegenwärtigen, dass die Charité ja in dem Zweiten Weltkrieg durch seine Lage inmitten von Berlin sehr, sehr stark zerstört gewesen ist. Ungefähr insgesamt 90% der Gebäude und der Ausrüstung sind leicht, schwer oder total Verluste gewesen. Das heißt, allein 10% sozusagen haben überlebt. Das musste alles wieder neu aufgebaut, ausgestattet werden. Das ist mit riesigen Investitionen verbunden gewesen. Und das gleichzeitig vor dem Hintergrund, dass auf dem Gebiet der sowjetischen Besatzungszone, der späteren DDR, ja nur 5% der Pharmaindustrie und 20% der medizinischen Ausstattungsindustrie vorhanden gewesen ist. Das heißt, es gab da eine Unterversorgung. Und es war sehr schwer, die Charité wieder auf den Stand zu bringen, allein auf den es sozusagen vor der Zerstörung gewesen ist.
Also ausgesprochen schwierige Situation. Absolut. In dieser dritten Staffel stehen ja wieder reale Persönlichkeiten der Charité im Mittelpunkt. Ich nenne hier die Kinderärztin Ingeborg Rappoport, der Gerichtsmediziner Otto Prokop oder auch der Gynäkologe Helmut Kratz. Was zeichnet diese Ärzte aus? Was macht sie so besonders?
Ja, Prokop, vielleicht wissen Sie das, Prokop kam aus Österreich an die Charité. Die Professuren wurden ja bis 1961 noch international oder besser gesagt gesamtdeutsch ausgeschrieben. Und das ist sozusagen schon etwas Ungewöhnliches gewesen, dass ein Österreicher 1956 an die Charité kommt. Aber die Charité hatte ein solches Renommee, dass dieser Lehrstuhl eben auch attraktiv gewesen ist. Zudem Prokop ist Forensiker, also Sex and Crime, das glaube ich, ist lang das geht, das ist ja fernsehtauglich und das war sicherlich ein Aspekt, der die Drehbuchautoren veranlasst hat, Prokop zu nehmen und natürlich auch die Mauertoten, die in der Gerichtsmedizin obduziert wurden, die sagen nochmal die politische Dimension mit Prokop mit ins Boot holen.
Wir hatten dann die Frau Rappoport, Ingeborg Rappoport, wird ja gespielt von Nina Kunzendorf. Sie war eine der renommiertesten Kinderärztinnen ihrer Zeit und sie war überzeugte Kommunistin, hat die DDR verteidigt, auch nach deren Untergang. Findet sich das auch alles wieder jetzt in der Serie?
Ja, unbedingt. Besonders Mitya, also ihr Mann Mitya Rappoport, Biochemiker und Leiter des Biochemischen Instituts. Sie sind ja auch aus den USA in die DDR gekommen, eben aber aus politischer Überzeugung. Und das, glaube ich, ist im Film auch ganz gut repräsentiert. Unter den Studierenden war Mitya Rappoport wegen seiner starken Affinität zur SED auch immer etwas gefürchtet, weil er sagen die Prüfung auch immer sozusagen zur politischen Prüfung werden ließ.
Nun sind Sie Medizinhistoriker, haben die Filmemacher fachlich beraten. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Was haben Sie da gemacht?
Oh, wir haben die Drehbücher sozusagen vom ersten Skript, von der ersten Idee bis zur Fertigstellung, also bis zum Rohschnitt haben wir sie sagen immer beraten und Sie müssen sich denken, dass das jedes Drehbuch ungefähr um die jeder einzelnen Folge um die 100 Seiten sind. Das heißt, 600 Seiten in mehrfach sozusagen durchzukämmen und auf historische und medizinische Korrektheit zu prüfen, das ist keine leichte Aufgabe. Und die Überzeugung der Drehbuchautoren, die zwar geschult sind im Drehbuch schreiben, aber sagen keine Erfahrung auf medizinischem Gebiet oder auf historischem Gebiet mitbringen, da muss man auch sozusagen gegen Stereotype kämpfen. Und das ist uns, glaube ich, nicht ganz leicht gefallen und vielleicht auch nicht immer hundertprozentig gelungen.
Wissenswerte. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.